Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 5 und 6. 2. Korinther 4, Verse 5 und 6. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn. Wir sind nur Sklaven, eure Sklaven, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. Wir sind erleuchtet worden, Gottes Herrlichkeit zu erkennen, wie sie im Angesicht von Jesus Christus aufscheint. Das Thema der Predigt lautet: Christus, der Herr, wird allein von Sklaven angemessen verkündet und zu Ehren gebracht. Christus, der Herr, wird allein von Sklaven angemessen verkündet und zu Ehren gebracht. Der Predigttext ist relativ kurz und übersichtlich aufgebaut. In Vers 5 macht der Apostel Paulus die Hauptaussage: Er und seine Mitarbeiter verkündigen das Evangelium als Sklaven von Jesus Christus und leisten der Gemeinde um seinetwillen Sklavendienste. In Vers 6 gibt Paulus die Begründung für diese Verhaltensweise als Verkündiger des Evangeliums. Das Evangelium verkündet die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Diese Herrlichkeit macht Menschen, die von ihr erfüllt werden, zu Sklaven von Jesus Christus. Und diese Sklaven leisten ihrem Herrn in der Verkündigung des Evangeliums besondere Sklavendienste. Und diesen Zusammenhang, den wollen wir anhand des Predigttextes vertiefen und anwenden. Der erste Predigtpunkt lautet: Gottes Herrlichkeit scheint in Jesus Christus, wie er im Evangelium verkündet wird, auf. Paulus schreibt in Vers 6: Derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. Wir sind erleuchtet worden, Gottes Herrlichkeit zu erkennen, wie sie im Angesicht von Jesus Christus aufscheint. Paulus begründet hier, warum er Christus predigt und warum er ihm und den Gemeinden als Sklave dient. Warum? Gott hat es in seinem Herzen hell werden lassen. Gott hat ihn innerlich erleuchtet. Und innerlich erleuchtet hat Paulus erkannt, dass sich Gottes Herrlichkeit im gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus offenbart wird. Paulus vergleicht diesen Vorgang, dass es in ihm durch Gott hell geworden ist, er vergleicht diesen Vorgang mit der Schöpfung der Welt am Anfang. Er will auf diese Weise das Gewicht dieser Herrlichkeit deutlich machen, die Gott ihm offenbart hat. Am Anfang sprach Gott, 1. Mose 1, Verse 3 und 4, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah das Licht, dass es gut war, und schied das Licht von der Finsternis. Und wahrscheinlich ist es so, dass Paulus diese Stelle mit einem Vers auf dem Propheten Jesaja verbindet, Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Wahrscheinlich spielt Paulus auf beide Stellen an. Derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. In 1. Mose Kapitel 1 ist vom Beginn dieser Welt die Rede, also vom Beginn der alten Schöpfung. Und am Anfang dieser alten Schöpfung stand die Scheidung von Licht und Finsternis am ersten Tag. In Jesaja 9, Vers 1 ist vom Licht in einem Bildwort die Rede. Das kommende Licht steht hier für das kommende Heil, das Gott durch seinen Messias, der aus der Nachkommenschaft Davids kommt, bringen würde. Derselbe Gott, sagt Paulus, der die Welt geschaffen hat und der für die gefallene Welt sein Heil verheißen hat, Jesaja 9, derselbe Gott, der hat es in Paulus hell werden lassen, in seinem Herzen. Das heißt, was Gott an ihm getan hat, steht in einer Linie mit diesen beiden Dingen. Steht in einer Linie mit der Erschaffung der Welt und mit der Verheißung des endgültigen Heils, Jesaja 9. Dadurch, dass Gott es in dem Herzen von Paulus hat hell werden lassen, ist Paulus Teil der neuen Schöpfung geworden, die in Christus angebrochen ist. Er und seine Mitarbeiter sind, wie Paulus sagt, erleuchtet worden, Gottes Herrlichkeit zu erkennen. Hier wird einmal mehr deutlich, dass für Paulus der Glaube eine Schöpfung Gottes ist und nicht im Willen des Menschen begründet liegt. Für Paulus ist der Glaube eine Schöpfung Gottes vergleichbar mit der Schöpfung der Welt am Anfang. Was nun den rettenden Glauben kennzeichnet, ist eine Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Erkennen heißt so viel wie, dass ein Mensch innerlich begreift und nachvollzieht, wo sich Gottes Herrlichkeit offenbart hat. Paulus spricht hier von jener Herrlichkeit Gottes, die alle früheren Offenbarungen seiner Herrlichkeit übertrifft. Wir haben ja in der Heiligen Schrift eine ganze Heilsgeschichte offenbart, in der Gott gehandelt hat, wo Gott auf mancherlei Weise seine Herrlichkeit gezeigt hat. Die Offenbarung, von der Paulus hier spricht, von der er sagt, dass sie ihn erleuchtet hat, das ist die Offenbarung, die alles Vorherige übertrifft. Er spricht von jener Offenbarung der Herrlichkeit, wo sich Gottes Wesen und seine Eigenschaften auf unübertreffliche Weise wie in einem Brennpunkt sammeln. Diese Herrlichkeit Gottes ist in seinem Sohn Jesus Christus offenbar geworden. Gottes Herrlichkeit zu erkennen bedeutet also, Jesus Christus als vollkommene und endgültige Offenbarung Gottes zu begreifen. Und dies geschieht nicht auf dem Weg der Mystik, sondern Jesus sehen wir nicht dadurch, dass wir nach innen gehen, sondern Jesus sehen wir im gelesenen und verkündigten Evangelium. Dieser Jesus, von dem uns dort berichtet wird, der prägt sich uns ein durch das Evangelium und in der Form, wie er im Evangelium beschrieben wird. Wir sehen Jesus dann auch weiter in der Gestalt, wie er von den Aposteln im Neuen Testament geschildert wird und in der Weise, wie die Bedeutung seiner Tat und seiner Person entfaltet wird. Mit einem Wort, die Herrlichkeit Gottes in Christus erkennen wir in den Worten der Heiligen Schrift, die Gott durch seinen Heiligen Geist unserem inneren Menschen einprägt. Wer diesem Jesus, wie er im Evangelium verkündet wird, glaubt, in dessen Herz wird es hell. Es wird hell in dem Sinne, dass das Licht der Herrlichkeit Gottes die Finsternis der Sünde überstrahlt. Das heißt nicht, dass in diesem Leben die Sünde weg ist, dass wir sündlos sind. Aber Paulus spricht davon, dass durch das Evangelium, das wir glauben, Gott etwas in uns hineinlegt, das mehr Gewicht hat. Dass die Dunkelheit, die in uns ist, überstrahlt. Die uns Freude schenkt, die größer ist als alles Leid, was wir hier erfahren. Es wird hell in dem Sinne, dass da eine neue Schöpfung ist, wie Paulus ein Kapitel später sagt. Wenn jemand in Christus ist, ist da eine neue Schöpfung. Die alte Weltordnung ist vorübergegangen und es hat wirklich eine neue Weltordnung begonnen. Die alte Schöpfung und die angebrochene neue Schöpfung haben eines gemeinsam. Sie sind eine Schöpfung Gottes durch das Wort. Gott hat am Anfang gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Von Jesus Christus wird gesagt, Johannes 1, dass er das Wort Gottes in Person ist. Dieser Sohn Gottes war schon zu Beginn der alten Schöpfung da. Durch ihn ist die Welt geschaffen worden. Und der Sohn ist auch der Urheber der neuen Schöpfung geworden. Er ist Mensch geworden, er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld und er ist vom Tod auferstanden zu neuem, unzerstörbarem Leben. Und mit der neuen Schöpfung ist es nun so, sie ist jetzt schon da. Sie ist in Christus vollkommen da, weil Christus ein für alle Mal auferstanden ist und ewig lebt. Für uns ist diese Schöpfung noch nicht vollendet. Denn Gott will, dass noch viele Menschen durch den Sohn der neuen Schöpfung gleichermaßen einverleibt werden. Und dies geschieht dadurch, dass sie durch den Geist Gottes zu neuem Leben geboren werden. Und dieses neue Leben besteht darin, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das neue Leben besteht darin, dass Jesus in ihren Herzen als derjenige aufleuchtet, in dem sich Gottes Herrlichkeit offenbart hat. Und dies geschieht durch das verkündigte Evangelium. Das Evangelium bringt Menschen in die neue Schöpfung hinein, indem sie es hören und diesem Wort glauben. Wir können also davon reden, dass Gott die neue Schöpfung durch das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus ausbreitet. Die neue Schöpfung breitet sich durch das Evangelium innerhalb der alten Schöpfung aus. Und an der Ausbreitung der neuen Schöpfung sind wir beteiligt, indem wir das Evangelium verkünden. Also dies muss man sich erst einmal vor Augen führen. Das ist ein riesiges Vorrecht. An der Schöpfung der alten Welt waren wir nicht beteiligt. Niemand von uns war da. Gott hat sie aus dem Nichts erschaffen durch den Sohn. Die neue Schöpfung ist von viel größerer Herrlichkeit als die alte. Auch sie hat Gott ohne uns in und durch seinen Sohn Jesus Christus geschaffen. Sie ist bereits vollkommen da, aber es werden ihr durch das Evangelium noch Menschen einverleibt. Und daran dürfen wir mitwirken. Wir dürfen das Werkzeug in unserem Munde führen, mit dem Gott Menschen zu einer neuen Schöpfung macht. Zu Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und durch den Glauben Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben. Es hängt wohl mit diesem Vorrecht zusammen, dass Paulus eine sorgfältige und grundlegende Unterscheidung trifft. Wer das Evangelium glaubt und verkündigt, der trägt etwas Herrliches mit sich. Er trägt etwas mit sich, das die Herzen von Menschen erleuchtet und sie zu Angehörigen der neuen Schöpfung macht. Aber diejenigen, die das Evangelium verkündigen, sollen nicht meinen, dass sie selbst an und für sich herrlich sind. Die Botschaft vom Evangelium hat Gewicht. Möglicherweise verfallen Verkündiger in den Irrwahn, sie selbst, ihre eigene Persönlichkeit hätte Gewicht. Möglicherweise steht jemand im Dienst, die wichtige Botschaft von Christus zu verkündigen und nimmt sich selbst zu wichtig. Diese Gefahr hat Paulus klar gesehen. Und er hält dagegen, das Evangelium verkündet die Herrlichkeit Gottes in Christus. Das Evangelium und die Verkündigung des Evangeliums ist kein Mittel zur Selbstdarstellung oder zur Selbstverherrlichung. Die wichtigste, schönste und herrlichste Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus, wird von Sklaven angemessen verkündet. Und damit komme ich zum zweiten Predigtpunkt. Die Gemeinde, die Christus als ihrem Herrn dient, ist eine Gemeinschaft von Sklaven. Paulus schreibt in Vers 5, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn. Wir sind nur Sklaven, eure Sklaven, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Wir verkündigen nicht uns selbst, sagt Paulus. Was meint Paulus mit dieser Formulierung, sich selbst predigen? Er meint damit nicht, dass jemand offen gegen das Evangelium von Jesus Christus anpredigt. Also dass er etwa da, wo eigentlich der Name Jesus stehen sollte, seinen eigenen Namen einfügt. Solch eine offensichtliche Lästerung ist hier nicht gemeint. Paulus meint nicht, dass sich jemand offen an die Stelle von Christus setzt und sich selbst statt seiner anpreist. Paulus spricht ja davon, dass da jemand verdeckt unter der Predigt des Evangeliums sich selbst darstellt. Dass jemand unter der Predigt des Evangeliums sich selbst anstelle von Christus verherrlicht. Paulus hat ja wahrscheinlich vor Augen, dass da jemand durch eine besondere Art und Weise der Verkündigung Eindruck bei den Zuhörern erregt. Das heißt, durch bewusste und gekonnte Benutzung rednerischer Stilmittel erreicht es der Redner, dass die Zuhörer ihn für seine Art und Weise der Darbietung bewundern. Und wahrscheinlich ist es dies, was Paulus meint, wenn er davon spricht, sich selbst predigen. weil auf diese Weise die Zuhörer eher vom Verkündiger gefesselt sind als von der Botschaft des Evangeliums. Die Versuchung, sich selbst zu predigen, besteht für jeden Verkündiger. Die Versuchung dazu wird noch gesteigert, wenn die Zuhörerschaft, die Gemeinde, unterhalten werden will, oder wenn die Zuhörerschaft, die Gemeinde es liebt, wenn jemand, der offensichtlich begabt ist, sich selbst ins Rampenlicht stellt. Nichts anderes passiert zum Beispiel, wenn junge Leute auf irgendein Konzert gehen und irgendein Star tritt auf. Das ist ganz offensichtlich. Der Star stellt sich selbst dar. Aber die Menge findet das grandios, dass dieser Star sich darbietet. Sie glauben, sie hoffen, irgendwie an dem Glanz dieses Stars teilnehmen zu können. Paulus sagt von sich und seinen Mitarbeitern, dass sie so etwas nicht tun, sondern statt sich selbst zu verkündigen, verkündigen sie Christus als Herrn. Und zwar nicht nur formal dadurch, dass sie mit Worten das Evangelium verkündigen, sondern auch in der Art und Weise, mit allem drumherum, machen Paulus und seine Mitarbeiter deutlich, dass es nicht um sie geht, dass sie Sklaven sind. Derjenige, der formal das Evangelium verkündet, aber durch die Art und Weise, wie er verkündet, die Menschen auf sich lenkt, statt auf Christus, der dient Christus nicht als seinem Herrn. Christus als Herrn verkünden bedeutet, ihn so zu verkünden, dass dem Verkündiger keinerlei Ehre für seine Verkündigung zuteil wird. Es bedeutet, Christus so zu verkündigen, dass allein ihm als dem Herrn alle Ehre zuteil wird. Das Bekenntnis zu Christus als dem Herrn ist im Neuen Testament grundlegend. Es ist eines der grundlegendsten Bekenntnisse der alten Christenheit, dass Christus der Herr sei, der Herr sei. Es beinhaltet dies mindestens drei Dinge nach dem Neuen Testament, dass es niemand anders ist als der gekreuzigte und auferstandene Retter, Jesus Christus. Der ist der Herr. Der von den Menschen auf das Tiefste erniedrigt worden ist. Er ist von Gott an die oberste Stelle erhoben worden. Das Zweite. Jesus als Herrn bekennen bedeutet, sein Recht auf die absolute Herrschaft über das Universum, über die Gemeinde und über das persönliche Leben anzuerkennen. Ohne Wenn und Aber. Absolute Herrschaft. Er ist der Herr. Und da wird nicht darüber diskutiert, wer das Sagen hat. Drittens, Jesus als Herrn bekennen bedeutet, damit aufzuhören, Götzen zu verehren, oder sich selbst von anderen wie ein Götze verehren zu lassen. Diese drei Dinge mindestens sind mit diesem Bekenntnis verbunden, dass Jesus der Herr ist. Und welche Standesbezeichnung kennzeichnet am besten den Status eines Verkündigers, der Christus als solchen Herrn verkündigt? Für Paulus ist es der Stand des Sklaven. Zu bekennen, Jesus ist mein Herr, besagt, ich bin sein Sklave. Ich leiste ihm Sklavendienste. Es besagt noch mehr. Wer bekennt, Christus ist mein Herr, sagt auch, ich bin euer Sklave. wenn ich euch das Evangelium verkündige. Ich bin euer Sklave. Ich leiste euch Sklavendienste. Paulus sagt in Vers 5, wir sind nur Sklaven, eure Sklaven. Paulus benutzt hiermit eine vor allem in der damaligen Zeit anstoßerregende Selbstbezeichnung. In der damaligen römischen Welt gab es vor allem zwei Bevölkerungsschichten, die Freien und die Sklaven. Den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen kann man grob umreißen. Und zwar folgendermaßen. Der Freie stand unter dem Gesetz des römischen Staates und genoss auch die Rechte dieses Gesetzes, die ihm durch das Gesetz zuerkannt wurden. Zu diesen Rechten gehörte vor allem, dass ein Freier tun und lassen konnte, was er wollte, solange er sich natürlich an dieses Gesetz hielt. Ein Sklave dagegen, der hatte gar keinen rechtlichen Status vor dem Gesetz. Er war Eigentum seines Herrn und unterstand der Befehlsgewalt dieses Herrn. Das heißt, zwischen dem Sklaven und seinem Herrn konnte gar kein Gesetz zwischenfunken. Er war Eigentum seines Herrn. Von einem Sklaven wurde verlangt, dass er widerspruchslos den Willen seines Herrn erfüllte. Glasklare Verhältnisse. Der Herr gebietet und der Sklave gehorcht. Ohne Wenn und Aber. Natürlich gab es erhebliche Unterschiede dann in den Beziehungen zwischen Sklaven und Herren. Es konnte nämlich sein, dass ein Herr gütig war im Umgang mit seinen Sklaven. Dass er ihnen einen großen Freiraum gegeben hat. Es konnte aber auch sein, dass ein Herr despotisch war. Ein Tyrann. Nun, man kann sich vorstellen, dass diese Selbstbezeichnung, die Paulus für sich gewählt hat, Sklave, besonders bei den Freien, die in der Gemeinde von Korinth waren, nicht gut angekommen ist. Es war die Regel, dass ein Freier sich seines Standes als Freier rühmte. Dass ein Sklave daherkam und sich damit rühmen wollte, ich bin ein Sklave. Die Freien hätten nur mit dem Kopf geschüttelt. Du bist geisteskrank. Du bist ein armer Sklave. Jetzt setzt Paulus noch einen drauf. Paulus war dem Status nach ein Freier. Und er rühmt sich, dass er ein Sklave ist. Er kehrt es völlig um. Er rühmt sich, dass er ein Sklave von Christus, seinem Herrn, gewesen ist. Und dadurch, dass er ihm diente, war er automatisch auch Sklave der Korinther. Die Korinther konnten daraus und mussten daraus ihrerseits ableiten, dass auch sie Sklaven sind. Dass auch sie Sklaven sind, selbst wenn sie zum Stand der Freien gehörten. Das Idealbild von einer Gemeinde, das Paulus hier vor Augen hat, ist also das Idealbild einer Gemeinschaft von Sklaven, die sich rühmen, dass sie Sklaven sind, dass sie all ihre Rechte abgetreten haben an ihren Herrn. Sie sind Sklaven, weil Christus ihr Herr ist. Christus, der Herr, hat angeordnet, dass sie einander als Sklaven dienen sollen. Und wenn Christen einer Gemeinde einander als Sklaven dienen, gibt es freilich eine Einschränkung. Sie erfüllen nicht den Willen der anderen, sondern sie erfüllen an den anderen den Willen von Christus, ihrem Herrn. Also, eine Gemeinde bringt Christus nur auf die eine Weise zu Ehren, dass sie eine Gemeinschaft von Sklaven ist und ihrem Herrn in diesem Bewusstsein dient. Es mag sich jeder prüfen, ob er mehr bürgerliche Werte anstrebt, die in der Gesellschaft etwas darstellen, ob er das höher gewichtet, als dies, dass er sich Christus als Sklave zur Verfügung stellt. Damit, dass wir Sklaven sind von Christus, ist nicht alles ausgesagt in der Beziehung zwischen ihm und uns. Es bleibt natürlich auch bestehen, dass wir durch Christus Gottes Kinder sind. Dass Gott unser Vater ist. Das alles gilt. Aber wenn es darum geht, herauszustellen, wer das Sagen hat und wem die Ehre gehört, da hat Paulus die Rede vom Sklaven und dem Sklavendienst gewählt. Und als Sklaven dieses Herrn sind wir zu beneiden. Wir sind von Christus, unserem Herrn, wertgeachtet worden, seine Ehre auszubreiten. Christus ist so heilig, so herrlich, dass es all unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und indem wir uns als Sklaven verhalten, das kommt noch dazu, auf diese Weise entsprechen wir selbst zutiefst einem Wesenszug unseres Herrn. Christus ist für uns ein Sklave geworden. Christus hat uns solche Sklavendienste geleistet, die wir ihm niemals erstatten können, dadurch, dass wir ihm jetzt als Sklaven dienen. Er hat uns von unserer Schuld freigekauft durch seinen Tod. Christus ist an einem Kreuz hingerichtet worden. Am Kreuz durften nach römischem Recht nur Sklaven hingerichtet werden, keine Freien. Durch die Todesart unseres Herrn wird uns bestätigt, dass unser Herr für uns zum Sklaven geworden ist. Durch seinen Sklavendienst am Kreuz hat der Herr der Herrlichkeit uns zu seinen Sklaven gemacht. Er hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Wir haben das Vorrecht, ihm mit unserem ganzen Leben zu dienen. Und daher empfinden wir es als Vorrecht, ihm zu dienen, weil wir diesen Herrn, der sich für uns gegeben hat, lieben. Wir lieben ihn, der uns zu seinen Sklaven gemacht hat. Als Sklaven ist es uns die größte Freude, dass der Ruhm und die Ehre unseres Herrn ausgebreitet werden und dass wir daran mitwirken dürfen. Den Sklaventitel tragen wir mit Freuden. Als Sklaven und nur als Sklaven machen wir Christus groß. Amen.